beginnt zu zweit. Die Gesprächsreihe des Blogs verbietet das Bauen.
Ja, und heute bin ich hier im Gespräch mit Nikolaus Bernau, der einerseits Architekturkritiker ist bei der Berliner Zeitung, für die Berliner Zeitung und in dieser Funktion selbstverständlich sich um sehr viele schöne Neubauten, hoffentlich schöne Neubauten kümmert, andererseits aber auch sehr engagiert für den Denkmalschutz eintritt und darum auch mehrfach preisgekrönt ist. Aber damit ich jetzt die richtige Bezeichnung zusammenkriege, erst nochmal die Frage, wie war nochmal die genaue Bezeichnung der Auszeichnung für den Denkmalschutz? Das war ein Preis?
Nee, ich habe erstmal den Journalistenpreis des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz bekommen. Da war ich noch Studierender, also wirklich lange her in dem Sinne. Und dann die Silberne Halbkugel, das ist auch des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz. Das ist ein Preis, der ist nicht mehr für Journalisten, sondern der ist für alle die Leute, die sich aus welchen Gründen auch immer besonders mit Denkmalpflege auseinandergesetzt haben, besonders für Denkmalpflege interessieren, darüber was gemacht haben, andere Leute engagiert haben oder wie auch immer. Ich habe halt vor allem mal geschrieben, ja genau, habe den deswegen die Silberne Halbkugel bekommen. Wenn wir jetzt schon bei Preisen sind, kann ich gleich nur sagen, dass ich außerdem den Bibliothekspreis des Deutschen Bibliotheksverbandes bekommen habe und der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft. Eben aus einem ähnlichen Grund Engagement für ein besonderes Thema als Journalist und darüber hinausgehend.
Und auch, sagen wir mal, parallel dazu erinnere ich mich an viele begeisterte und begeisternde Texte über wunderbare neue Bibliotheksbauten, etwa in Skandinavien. Das gehört dazu. Und dann, um nochmal den Denkmalbereich zu erwähnen, langjähriges Mitglied im Landesdenkmalrat in Berlin. Also auch aus dem wahren Leben sozusagen und den ganz praktischen Fragen des Denkmalschutzes mittendrin.
Das war eine ziemlich komplizierte Angelegenheit, weil es ist sozusagen grundsätzlich vorgesehen im Gesetz, dass dieser Landesdenkmalrat auch immer ein Mitglied hat, das irgendwie der Öffentlichkeit entspricht, also nicht nur fachorientiert ist. Andererseits ist ja der Landesdenkmalrat aus sehr guten Gründen ein vertraulich tagendes Gremium, das dafür da ist, die jeweils verantwortlichen Politiker zu beraten, eben ein Rat. Rat sollte man möglichst nicht erteilen, indem man das möglichst auf einer großen offenen Bühne macht oder nur dann, wenn es mal so ganz dramatisch wird. Also es gibt Fälle, da muss man sich auch wirklich raushängen und sagen, hallo, so geht's nun gar nicht, aber das ist eine andere Frage. Und das ist natürlich für einen Journalisten immer so eine heikle Balance. Faktisch hieß es einfach schlichtweg, dass der Landesdenkmalrat als Berichterstattungsthema für mich ausfiel für die letzten 9 Jahre. Insofern ist es auch durchaus so bedauerlich es ist, weil es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und man lernt unglaublich viel in solch einem Gremium. Ist natürlich auch eine echte Befreiung. Man kann wieder über was schreiben, über das ich lange nicht schreiben durfte.
Oder über etwas sprechen. Und ich denke, wir kommen auch noch zum Denkmalschutz zurück, möchte aber gerne mal mit einem anderen Thema einsteigen, weil, wie in dieser Beschreibung wohl klar geworden ist, einerseits sind Sie eben ja Architekturliebhaber, also Architekturkritiker natürlich, aber jemand, der sich auch gerne für wunderschöne neue Bauten begeistern kann und eben gerade auch für Kulturbauten, sage ich mal, im weiteren Sinne wie Bibliotheken eben. Und andererseits natürlich ein Liebhaber des historischen Bauens, der historischen Bauten, des Denkmalschutzes. Und da im Zusammenhang eben mit dem Thema dieses Blogs geht es mir oft auch darum, wo es Konkurrenzsituationen gibt zwischen der Bewahrung des Bestehenden und Projekten, etwas Neues zu bauen. Und da komme ich zum Thema Konzerthausdebatte in München. Selbst wenn man diesen Blog in 3 Jahren dieses Gesprächs sich anhört, es wird immer wieder so sein, dass es Vorschläge gibt in einer Stadt wie München, eine Stadt von Weltgeltung, selbstverständlich jetzt doch mal auch eine Isar-Philharmonie oder ähnliches als neues Gebäude zu bauen oder eben die bestehenden Gebäude zu ertüchtigen. Und da gab es von Ihnen auch in der Berliner Zeitung ein Plädoyer, auf keinen Fall das zu tun, was jetzt angedacht war, nämlich hinter den Fassaden des Gasteig-Kulturzentrums quasi einen Abriss des Saales der Philharmonie vorzunehmen, sodass dieser Saal quasi rausoperiert würde und durch einen neuen ersetzt, dass das keine sinnvolle Lösung sein kann. Da sind sich wohl viele einig. Die Frage ist, was kommt dann? Und da kam dann von Ihrer Seite das Plädoyer, dann aber doch Neubau. Und ich selbst würde selbstverständlich erstmal sagen, wieso? Wir haben da diese Philharmonie, ein Gebäudekomplex, das Gasteig, wo man heutzutage vielleicht noch nicht die historische Distanz zu hat. 80er Jahre findet im Moment nicht so viele Liebhaber, aber wir haben eben ein großes Kulturzentrum mit Philharmonie. Sollten wir uns nicht daran machen, das akustisch mit vernünftigen Maßen zu ertüchtigen, anstatt nun Geld auf den Neubau zu tun? Also
sind diverse Fragen zu beantworten oder nicht zu beantworten. Aber das eine ist, was ganz wichtig ist zu unterscheiden, ist zwischen historischem Bauen und Denkmalpflege. Historisches Bauen ist eine Stilfrage. Also ich setze welche auch immer. Es gibt auch inzwischen längst historisches Bauen im Stile der 1920er oder 1950er Jahre. Das darf man nicht ganz vergessen. Also wir haben längst 50er Jahre Kopiebauten. Das muss man scharf unterscheiden von Denkmalpflege. Denkmalpflege handelt mit dem Bestand, mit dem, was da ist. Der kann sich übrigens durchaus inzwischen auch auf Bauten der 80er Jahre beziehen. Bei Denkmalpflege muss es sich, das ist das die generelle Regel, um Bauten handeln einer abgeschlossenen historischen Epoche. Da handelt es sich zum Beispiel um die DDR, die ist 1989 verschwunden, auch um die alte Bundesrepublik, die ist nämlich auch 1989 untergegangen. Das heißt, Bauten der 80er Jahre, beispielsweise der Internationalen Bauausstellung in West-Berlin oder auch das Gasteig-Zentrum, sind Objekte der Denkmalpflege, erstmal theoretisch. Genauso Universität in Bochum oder sonst wie. Es gibt eine Menge Objekte, wo man erstmal Denkmalpflege sagen kann. Andererseits ist Denkmalpflege ein problematisches Feld, wenn es darum geht, alles zu bewahren. Ja, das ist, Denkmalpflege ist eine Frage, die muss sich mit Qualität auseinandersetzen. Die muss, das kann natürlich immer nur aus unserer Perspektive stattfinden. Da scheitert man quasi strukturell, weil ich kann immer nur das als Qualität empfinden, was ich gerade sehe. Das sehen die Leute in 10 Jahren garantiert total anders. Und das Zweite ist, man kann mit Denkmalpflege auch viele Probleme einfach gar nicht lösen. Das ist die eine Angelegenheit, Denkmalpflege. Die zweite Sache ist jetzt die Konzerthaus in München. Das sind zwei verschiedene Themen, die miteinander nichts zu tun haben. Das Gasteig-Zentrum ist ein sehr verdienstvoller, sehr interessanter Bau in mancher Beziehung, der als Multifunktionszentrum gebaut wurde, in dem man auch Konzerte spielen kann. München ist eine der bedeutendsten Konzertstädte mindestens Europas, wenn nicht der Welt. Nicht auf dem Niveau von Berlin. Okay, das sind aber relativ wenige Städte. Das muss man auch dazu sagen. Berlin ist wirklich eine absolute Ausnahmestadt. Wie Wien eben auch eine absolute Ausnahmestadt ist. Oder London. Und da muss man anders denken, finde ich, in mancher Beziehung, als wir es oft gewohnt sind zu tun. Ich habe persönlich große Probleme damit, wenn man sofort sagt, erstmal Neubau. Im speziellen Falle sehe ich gar keine andere Chance. Und zwar einfach deswegen, weil das Konzertangebot, das in München theoretisch zur Verfügung stünde, überhaupt nicht ausgeschöpft werden kann. Einfach deswegen, weil die Orchester der Stadt keinen Platz haben. Es gibt einfach zu wenig Säle. Das ist eine ganz andere Situation als beispielsweise in Berlin, wo es sehr, sehr viele Säle gibt. Oder in Wien, wo es auch eine Menge Säle gibt, wo man eine Menge machen kann. Ein zentrales Argument gegen diese ganze Planung, die jetzt von der Bayerischen Staatsregierung und von der Münchner Stadtregierung gemacht wird, die ja keinerlei kulturelle Vorbedingungen hat. Das darf man immer nicht vergessen. Ja? Das ist eine reine Finanzplanung. Die hat überhaupt nichts zu tun mit kulturellen Ideen, mit der Idee, was hat Musik für eine Bedeutung für unser Leben, was hat Konzertbesuch für eine Bedeutung, was kann klassische Musik für eine Bedeutung haben, was kann moderne Musik für eine Bedeutung haben, zeitgenössische, ernste Musik. Ist ja mein Thema, oder? Können wir auch mal drüber debattieren. Darüber wird überhaupt nicht debattiert. Es wird auch nicht darüber debattiert, ist es eigentlich effizient, mindestens 3 Weltklasse-Orchester zu haben oder ein Weltklasse-Orchester, 2 hervorragende Orchester, und die gar nicht richtig spielen zu lassen, weil sie nämlich den Raum nicht haben. Es gibt halt nur 2 Säle in München bis jetzt. Und da müssen jetzt schon 130 Abonnementskonzerte untergebracht werden. Sondern es wird nur debattiert darüber, ja, passt denn das? Ist das mit der Akustik richtig? Und sparen wir bitte ein bisschen mehr Geld. Das heißt, es ist letztlich eine ganz, ganz kurzfristig gedachte Angelegenheit. Wenn man so gedacht hätte, wie jetzt in München argumentiert wird, hätte es in Berlin niemals eine Philharmonie gegeben, hätte es in Paris niemals eine Cité la Musique gegeben, hätte es niemals einen Konzertvereinssaal in Wien gegeben. Das ist, die Denke in München ist unglaublich kurz. Und das ist eigentlich das, was ich am meisten zu kritisieren habe an dem Projekt.
Jetzt haben Sie vorhin eingangs gesagt, das sei ja doch ein ganz anderes Thema. Der Denkmalschutz oder eben diese Debatte, braucht München ein neues Konzerthaus? Und mir scheint das nicht unbedingt ein ganz anderes Thema zu sein, weil mein Eindruck ist eben, dass auch es geradezu typisch ist für Personen, die sich engagieren für Denkmalschutz, zu sagen, ja, selbstverständlich wollen wir das, was denkmalwert ist, auch schützen und wollen uns dafür einsetzen und so weiter. Und Neubau von bestimmten Kulturbauten, in dem Fall Konzerthaus, ist doch ein ganz anderes Thema. Aber letzten Endes konkurrieren nun mal diese Bereiche um unsere Aufmerksamkeit, um unser Geld. Und da denke ich mal, kann man einfach nicht sagen, das sind total getrennte Themen. Denn um wieder das Beispiel München zu nehmen, die Frage, ob dieser Saal jetzt, der Philharmonie im Gasteig, ob man den jetzt mit kleinen oder größeren Maßnahmen entweder verunstaltet oder vielleicht einfach nur akustisch nachrüstet und verbessert. Das ist natürlich eine Frage, die muss mal beantwortet werden. Und das Geld, was man dann da ausgibt und die Aufmerksamkeit, die werden erstmal in Beschlag genommen. Nee, und dann ist es dann die Frage, Neubau oder nicht.
Ne? Nee, aber das wollen die gar nicht. Die jetzige Planung in München läuft darauf hinaus, wir reißen den aktuellen Saal raus, über den man sehr streiten kann, ob der gut ist oder nicht, das ist eine andere Frage. Ob man den nicht mit kleinen Mitteln zu einem anständigen Saal ertüchtigen könnte. Es ist ein Saal, ich habe ihn oft erlebt, der extreme Probleme hat. Für das Publikum, für die Musiker noch größere Probleme. Die müssen teilweise auf den Gängen proben. Es gibt ganz praktische Fragen, warum man darüber debattiert, wie in München Musik gemacht werden muss oder Musik gemacht werden kann. Aber es wird ja gar nicht darüber debattiert, dass man den jetzigen Saal ertüchtigt, sondern es wird darüber debattiert, den Saal rauszureißen und einen neuen Saal zu machen. Und da muss man sagen, hallo, das ist erstens dann tatsächlich, da stimme ich Ihnen zu, ein Problem der Denkmalpflege. Dieser Saal ist aus den frühen 80er Jahren, er ist Mitte der 70er Jahre entworfen. Man kann darüber debattieren, ob man das mag oder nicht. Ich habe da meinen Generationsvorbehalt. In 10 Jahren ist das Ding schick. Da gehe ich jede Wette ein. Ja, diese etwas seltsam angestaubte Popmoderne, das hat sowas. Das ist keine große Kunst. Das wird es übrigens auch nie werden. Da bin ich absolut mal sicher. Aber es ist ein Objekt, was sehr charakteristisch ist für die frühen 80er Jahre, sozusagen die Kohljahre der Bundesrepublik. Mit diesem, ja, wir sind ein bisschen moderner, aber es soll noch gemütlich sein und alles dieses, was da so zusammenkommt, ja, das ist eine sehr spannende Angelegenheit. Wenn man diesen Saal jetzt modernisiert, dann haben wir schon mal ein Problem, was sozusagen die Aussagefähigkeit des Saales, ich rede jetzt mal nur über die Denkmalpflege, von einem Historikerstandpunkt aus angeht, weil er ist ein Zeugnis, er ist ein sehr interessantes Zeugnis sogar. Man kann ihn mit kleinen Maßnahmen offensichtlich im gewissen Rahmen modernisieren, er ist akustisch einfach vollkommen beknackt geplant. Das war er übrigens von vornherein. Die Vorstellung, einen quasi quadratischen Raum oder einen tortenförmigen Raum so zu gestalten, dass ich das Podium in die eine Ecke reinsetze und dann knallt das alles in den restlichen Raum rein, das war damals schon nicht glücklich gedacht, das ist auch bis heute nicht besonders glücklich. Das kann man möglicherweise mit kleinen Maßnahmen verändern. Das Kernproblem, damit sind wir wieder außerhalb der Denkmalpflege, wird dadurch aber nicht gelöst. Das Kernproblem heißt Platz. Und selbst wenn ich diesen Saal jetzt umbaue oder wenn ich einen völlig neuen Saal reinbaue, was dann den Saal einfach zerstören würde, habe ich immer noch nicht mehr Platz gewonnen. Und das dritte Problem bei der Sache ist, alle Erfahrung zeigt, wenn ich einen Raum aus einem Gebäude rausreiße und einen neuen Raum einbaue, wird das teuer. Und zwar sehr, sehr, sehr teuer. Ich meine, wir haben hier in Berlin die Staatsoper als Paradebeispiel dafür, wo genau das passiert, wo die Baukosten bei ganz locker von 150 Millionen Euro auf derzeitig 300 Millionen Euro gestiegen sind. Wo ich sagen muss, ich finde das Experiment nicht besonders geglückt. Man hätte auch einfach sagen können, wir erhalten den Saal aus den 50er Jahren mit seinen zu kurzen Nachhaltzeiten, mit seinen ganzen technischen Beschränktheiten und machen dort eine kleine Oper draus. Nur, in Berlin geht das. In Berlin haben wir nämlich die Alternative. Wir haben die große Oper um die Ecke. Wir haben natürlich dann für Konzerte die Philharmonie, den Saal der Hochschule der Künste, Entschuldigung, der Universität der Künste inzwischen, den Schauspielhaussaal. Wir haben noch diverse andere sehr, sehr gute Säle in Berlin. Das gibt es in München nicht. München hat nicht die Auswahlmöglichkeiten. München heißt es einfach, wir spielen in diesem Saal oder in keinem Saal. In keinem Saal wird ein bisschen schwierig für Konzertbesucher. Machen die nicht gerne mit. Oder sie gehen in diesen Herkules-Saal, der eine lausige Akustik hat, viel zu klein ist, eine katastrophale Atmosphäre. Atmosphäre gehört mit zum Konzert, ganz klar dazu. Und er ist vor allen Dingen eben auch nur der zweite Saal. Ja, und es gibt aber mindestens 3 Orchester in München, die gerne mitspielen wollen. Es gibt die großen Volkschöre, wie in allen deutschen großen Städten, die gerne mal aufführen wollen. Es gibt einfach zu viel Programm für diese Räume. Jetzt könnte man natürlich als böser Kulturkritiker sagen, okay, dann schneidet das Programm zu Ende, sind eh alles nur alte Leute, die da reingehen, weil Konzertbesuch ist völlig uninteressant. Stimmt aber leider nicht. ist völlig falsch. In dem Moment, wo das Programm interessant wird, wie zum Beispiel in Paris, wo man es wirklich sehen kann, Paris hat keine Weltklasse-Orchester, muss man ganz deutlich dazu sagen, nicht ein einziges. Kein Orchester, was in irgendeiner Form mit den deutschen Orchestern konkurrieren kann. In Paris ist durch das Angebot der Cité la Musique ein ganz neues Publikum reingekommen. Da sind plötzlich Immigranten da, Einwanderer, Leute aus ganz anderen Musikkulturen. Also alles das, was in Deutschland noch so als sehr Etepetete betrachtet wird, sollen die Türken doch bitte ihre Musik hören. Nee, da kommen Leute in ganz normale Konzerte rein, klassische Konzerte, die man in Deutschland praktisch nie sieht. Und es kommen vor allem junge Leute rein. Das gleiche Phänomen hat man in Skandinavien mit den Konzertsälen, mit den neuen Konzertsälen erlebt. Angeblich auch in den USA, das kann ich nicht beurteilen, da habe ich es nie gesehen. Das ist ein Publikum, das in Deutschland derzeitig ignoriert wird. Junge Leute, Einwanderer, Leute mit ganz anderem Musikgeschmack, mit neuen Musikideen. Und in München werden sie nicht nur ignoriert, da werden sie jetzt auch noch ausgeschlossen, weil es einfach keinen Raum für sie gibt.
Also wir sind uns sicherlich einig darin, dass diese Brachialpläne, die es da im Moment gibt beim Gasteig, wirklich aus einer bestehenden Konstruktion den kompletten Saal rauszureißen und im Rahmen des Gesamtensembles neu zu bauen, dass das ziemlicher Humbug ist. Und eigentlich ist das ja auch einhelliger Tenor von allen, die in großen Medien darüber geschrieben haben, so geht's nicht. Während durchaus der eine oder andere dargelegt hat, dass man zumindest, sagen wir mal, durch einige kleinere Umbauten, Zwischenwände, die vielleicht auch vom Denkmalschutz aus noch okay wären, weil auch durchaus wieder rückgängig zu machen, dann könnte man die Akustik verbessern. Jetzt ist die andere Forderung aber nun mehr Säle zu machen. Nun ja, also es ist ja irgendwo auch immer eine etwas einfache Forderung zu sagen, na, wir brauchen mehr Platz, wir brauchen mehr Bibliotheken, wir brauchen mehr Konzerthäuser. Natürlich erntet man im Kulturbereich mit solchen Forderungen immer leichter ein Kopfnicken, als wenn man jetzt über neue Shoppingcenter und Wohnsiedlungen sogar oder Büroensembles spricht. Nicht? Im Kulturbereich ist tendenziell erstmal so eine positive Grundstimmung und eine Neigung. Wer will schon was gegen Kultur sagen, sage ich jetzt mal.
Nee. Das sind Sie leider ganz im Irrtum. Das ist ganz genau andersrum. Kulturbereich ist genau, und vor allen Dingen, wenn es um die sogenannte Hochkultur dreht. Ich habe erhebliche Probleme mit der Begrifflichkeit. Ich habe auch erhebliche Probleme mit der Trennung zwischen ernster und leichter Muse in Deutschland, die ja extrem stark ist. Also man darf ja in keiner Oper, also was die komische Oper in Berlin macht, nämlich Operette ins Haus reinzuholen, das ist ja geradezu dekutant für viele große Opernhäuser. Die Trennungen in Berlin, in Deutschland sind sehr, sehr stark. Wir haben ein sehr hierarchisiertes Kulturleben. Nichtsdestotrotz, die Hochkultur, die sogenannte, hat bestimmte Chancen und bietet Sachen, die wahnsinnig spannend sind. Und es ist ganz im Gegenteil so, wenn Sie als Politiker in Deutschland was erreichen wollen, dann dürfen Sie auf keinen Fall eintreten dafür, dass irgendjemand mal was sogenannte Hochkultur macht. Gucken Sie sich doch mal hier, oder überhaupt nur Bildungskultur, gucken Sie sich den Kampf an um die Zentral- und Landesbibliothek in Berlin. Da wird seit 50 Jahren drum gekämpft. Der Neubau für die Zentral- und Landesbibliothek oder für ihre Vorgänger wurde 1901 versprochen. Und wir haben es bis heute nicht.
Aber da sind wir
doch. Und zwar jedes Mal deswegen, in dem Moment, wo es zu einer Wahl kommt oder wo es irgendeiner sagt, ja, also wir brauchen jetzt auch einfach schlichtweg mal die 250 Millionen, um einen anständigen Bibliotheksbau zu bauen, wird sofort gesagt, nee, also 250 Millionen geht ja auf gar keinen Fall, da müssten wir eventuell mal einen Kindergarten nicht renovieren. Total zentral. In Deutschland können Sie mit dem Schimpfen auf Hochkultur sofort Wählerstimmen gewinnen. Das ist übrigens ein großer, ein zentraler Unterschied zu anderen Ländern, nicht nur Europas, denke ich. Die werden anders finanziert, das ist nicht die Frage, also zum Beispiel in den USA. Aber wenn in den USA ein Sponsor sich hinstellt und sagt, ich versenke mal locker 500 Millionen in irgendeinem Kulturbau, oder eine Gruppe von Sponsoren, dann steht nicht etwa die Gesellschaft da und sagt, na also was ist denn das für eine Geldverschwendung, da soll man was Ordentliches machen dafür und irgendwie Sozialmaßnahmen mal leisten oder sonst was. Nee, sondern dann wird durchaus akzeptiert zu sagen, okay, wir brauchen das auch. Wir brauchen, die Finanzierung finanziert nämlich immer über den Steuerzahler statt. In den USA wird einfach schlichtweg die Steuer dann abgeschrieben. Und das ist in Deutschland ein großer Unterschied. Versuchen Sie in diesem Land mal eine neue Bibliothek durchzusetzen.
Ja, eine kurz nochmal zum Konzerthaus.
Ja? Oder aber, weil das Thema
sehr schön Vergleich natürlich. Meine,
wir brauchen ihn.
Es wird ja die Elbphilharmonie gebaut und 2017 soll sie eröffnen. Es werden also 790 Millionen ungefähr dafür ausgegeben. Ist ja keine ganz kleine Summe an Geld. Und von daher,
das
und
die,
das Land Hamburg rühmt sich ja durchaus damit. Und
das Versprechen.
Oder darum, das zu machen.
Nee, Moment, also
man muss die Sache sauber halten.
Das Land, das
nicht sagen, dass das nicht passiert.
Das Versprechen, ne? Mit dem die Elbphilharmonie begonnen hat und nur so war sie überhaupt durchzusetzen, war eben, dass das Land Hamburg nicht beteiligt wird. Das kostet uns ja gar nichts. Das war das große Versprechen. Das war natürlich 70 immer
Millionen,
schon
80 Millionen.
Ja, so. So what? Das sind kleine
So what?
Ja. Nee, 70, 80 Millionen sind aus der Perspektive eines Landes, das über viele Milliarden hantiert, ist das relativ wenig Geld, das vor allem keinen eigenen Konzertsaal hat. Das dürfen wir nicht ganz vergessen. Außerdem Konzertsaal des Radios, das allerdings auch kein großes Orchester hat im Anschluss. Aber nichtsdestotrotz, das große Versprechen, mit dem das überhaupt wahltaktisch durchzusetzen war, war, das kostet uns praktisch gar nichts. Ganz im Gegenteil, es bringt uns ganz viel Geld ein. Nur so konnte überhaupt dieser Konzertsaal durchgesetzt werden. Wohlgemerkt, es ist der Ersatz für einen Konzertsaal, der im Krieg zerstört wurde.
Aber wenn Sie können immer wieder sagen, es gibt keinen Konzertsaal, auch nochmal zu München. Hm? Also es ist natürlich immer die
Nein,
Frage,
ich habe nicht gesagt,
was
es gibt
für
keinen.
Ja, aber was
es gibt
für
zu wenige.
Säle, in welcher Qualität braucht man für welchen Zweck? Also das ist ja nun eine zentrale Frage, denke ich mal, bei diesem Hochkulturbegriff. Nicht, also klar, welchen Ansprüchen genügt eine Philharmonie, welchen Ansprüchen genügt, ich meine, im Gaststätt gibt es noch diesen Karl-Orff-Saal, auch über 500 Plätze, ja, welchen
500 Plätze sind ein Kammermusiksaal,
ist kein Konzertsaal.
Genügt das, ja, gut, dann der Herkules-Saal nicht.
Also dann frage ich mich eben auch, ja, wie, wenn man also schon sagt, naja, Kammermusiksaal, ist das dann nichts oder, ja,
nein,
also,
nicht, ne? Nichts.
Was ist eine andere Form? Nationaloper in München, nicht? Ich meine,
eine Oper ist ein ganz anderer Raum. Man kann nicht immer Äpfel mit Birnen vergleichen. Das ist total, macht Spaß. Und das ist übrigens genau der Trick, mit dem Politiker sich grundsätzlich um die Finanzierung von solchen Aufgaben herumdrücken. In diesem Falle Paradebeispiel Herr Seehofer. Also bei Herrn Seehofer geht es nicht um die Philharmonie in München. Wem interessiert diese Philharmonie? Überhaupt gar nicht. Möglicherweise würde er sogar ganz gerne reingehen. Sondern ihn interessiert im Zentralen, dass wenn er sich für diese Philharmonie in München einsetzen müsste, müsste da natürlich irgendwie das Land mit einspringen. Selbst München, wiewohl ziemlich wohlhabend, ist nicht in der Lage, so einen Saal alleine zu finanzieren. Das heißt, er müsste sich plötzlich mit den Landräten in Oberbayern, in Franken etc. auseinandersetzen. Auf den Kampf will er sich nicht einlassen. Das ist das Entscheidende. Ihn interessiert dieser Saal überhaupt nicht. Im Sinne von, er würde den sofort durchlassen, wenn er diesen Kampf nicht bestehen müsste. Ja? Sondern er lässt auf keinen Fall irgendwo einen Popularitätsgewinn, Verlust eingehen. Das ist das Entscheidende bei der ganzen Angelegenheit. Es hat nichts, überhaupt nichts mit den Aufgaben zu tun, die die Orchester zu erfüllen könnten, die sie derzeit nicht erfüllen können. Das darf man immer nicht vergessen. Diese Orchester haben viel mehr Möglichkeiten, als sie derzeit erfüllen können, weil sie einfach den Raum nicht haben. Wir investieren sehr viel Geld in einen doch sehr aufwendigen Apparat, man muss es auch sagen. Also Orchester sind keine billige Angelegenheit in dem Sinne. Wir investieren es da rein, wir bauen die sehr gut auf, wir bauen die Musiker auf, wir bilden sie aus, die hervorragend sind. Die deutsche Musikausbildung gilt weltweit als absolut führend bis heute. Das Musiklandschaft insgesamt gilt als führend. Nicht umsonst ist das auch so ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Und wir nutzen die Leute gar nicht aus.
Das heißt aber, ich entnehme Ihren Äußerungen jetzt, ja, eine Oper ist natürlich was anderes, zählt nicht. Kammermusiksaal zählt natürlich auch nicht richtig. Und dann bleibt ja nichts. Das heißt, wir brauchen dann schon einen richtig guten, was soll der jetzt kosten? Naja, vielleicht nicht 789 Millionen.
Man kann es
auch billiger kaufen. Ein paar zig Millionen spielt dann auch keine Rolle, weil man muss ja mal. Also das, finde ich, sind so Argumente.
Wir dürfen nicht ganz vergessen, München hatte vor dem Krieg einen Saal. Der Saal ist nie ersetzt worden. Man kann es auch mal ganz praktisch sehen, also das, was ja mit allen Vorbehalten, die ich sofort machen muss, also ob das ist ein sehr problematisches Argument, aber die staatlichen Museen in Berlin sagen auch ganz klar, hallo, wir sind derzeit bei der Reparatur von Kriegsschäden, weil wir müssen derzeit sehr viel investieren, um das wieder aufzuholen, was uns bis 1945 zerstört wurde. Das ist in München nicht so viel anders. Dort gab es einen Saal. Das ist, nehmen wir mal nur ein anderes Beispiel. Wir müssen ja nicht immer über München reden. Ja? Nehmen wir Rostock. Rostock hatte ein Stadttheater bis 1945. Ein netten Bau, immerhin von Fellner und Helmer, also das größte österreichische Theaterbaubüro. Die haben immer noch ein sehr gutes Stadttheater. Jetzt soll allen Ernstes, und zwar genau mit der gleichen populistischen Schiene, das interessiert uns gar nicht, was die sozusagen leisten können, wird das Stadttheater, das bis jetzt ein volles Vier-Sparten-Theater ist, für eine Stadt mit 220.000 Einwohnern völlig angemessen, also Theater, Musik, Musical, Oper und Tanz, Entschuldigung, das wird jetzt soll zusammengespart werden auf Sprechtheater und Musik. Das sind übrigens zufälligerweise die beiden billigsten Bereiche bei der ganzen Angelegenheit. Und dafür kriegen die jetzt endlich doch mal Neubau. Nach wann ist der Krieg zu Ende gegangen? 70 Jahre? Das ist das zentrale Problem. Wir müssen dort, werden die Kapazitäten eines Theaters werden nicht genutzt, weil es den Raum nicht gibt. In München werden die Kapazitäten nicht genutzt, weil es den Raum nicht gibt. Es gibt Fälle, da stimme ich Ihnen vollkommen zu, da ist dieser Umbau, die Idee, zum Beispiel viel sinnvoller. Der Umbau der Staatsoper in Berlin ist der schiere Wahnsinn gewesen, von vornherein. Übrigens, charakteristischerweise, die Denkmalpfleger, die haben sich von vornherein dagegen gewandt und haben gesagt, Leute, das ist einfach vollkommen Unsinn. Ihr müsst diesen Bau nicht plötzlich auf Wagner-Format hochfinden. Nicht jede Oper muss automatisch Parsifal spielen können. Vor allen Dingen, wenn wir dieselbe Oper noch im gleichen Haus, in der gleichen Stadt stehen haben. Aber was man spielen können muss, muss auch hörbar sein. Sonst bringt die ganze Angelegenheit nichts. Ja, sonst finanziere ich Orchester, sonst finanziere ich Kammermusikensemble, sonst finanziere ich große Volkschöre, die ja auch indirekt Geld kosten, weil sie nämlich unser aller Mitarbeit erfordern in dem Sinne. Finanziere ich für vollkommen nichts. Das bringt nichts. Wenn die nicht ordentlich auftreten können, sondern ständig in schlechten Akustiken spielen müssen, dann ist das frustrierend, das macht keinen Spaß, das heißt, geht keiner hin, außer alten Leuten, die es eh nicht hören, nach dem Modell. Dann habe ich als Politiker wunderbar das Argument zu sagen, wissen Sie, da sind es ja so und so nur Silberköpfe, also kann ich den Laden so und so gleich zumachen.
Das ist die Argumentation in Mecklenburg. Um nochmal das Beispiel von vor dem Rostock-Beispiel aufzugreifen, nämlich diese Frage der Bibliotheken. Ich sehe da schon eine gewisse Parallelität bei den Diskussionen, einerseits jetzt München, zu sagen, ja gut, wollen wir denn bei dem Gaststätt Kulturzentrum sanieren und wollen wir maßvolle Verbesserungen machen
oder rausgerissen?
Eben.
Dürfen wir nicht vergessen.
Eben, da gibt es keine Debatte darüber.
Ja, damit meine ich es ganz klar. Es gibt einen Journalisten, der sagt, wir können umbauen. Alle anderen sagen ganz klar, wir müssen raus.
Na gut, also wir reden ja jetzt auch drüber und von daher, ich danke die Hoffnung schon zuletzt. Also von daher, Gottfried Knapp hat das wunderbar beschrieben, auch in der Süddeutschen. Also von daher, damit, genau, um kein Missverständnis aufkommen zu lassen, das nochmal klarzustellen. Also es wäre doch sinnvoll zu diskutieren, ob sich nicht dieses Gaststeig mit maßvollen Mitteln verbessern lässt.
Aber Sie haben die Raumfrage nicht
gelöst. Andere Frage ist natürlich die nach einem Neubau, welcher Größe, welcher Qualität. Ja, keine Oper, kein Kammermusiksaal, sondern ein reines und so weiter, wie Sie jetzt sagen. Okay, und da sehe ich schon in der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und der Politik und der Konkurrenz ums Geld ein Konkurrenzverhältnis. Und das wiederum sehe ich jetzt auch in der Frage nach einer Bibliothek. Um also wieder dieses Beispiel Zentrale Landesbibliothek zu nehmen, also was mich gestört hat in Berlin, genau, was mich in Berlin gestört hat an dieser Diskussion, die natürlich jetzt beendet ist über einen Neubau am Tempelhofer Feld, wo also selbstverständlich immer klar war, ach so, oder eben nicht klar war, was passiert denn dann eigentlich mit unserem AGB-Gebäude, was soll denn daraus werden? Und die Frage ist bis zum Schluss nie beantwortet worden, also Moment, was soll denn jetzt mit dieser AGB geben? Wir wissen ja, es gab da auch Erweiterungspläne mal, die sind dann wieder in der Schublade verschwunden. Also da ist doch auch ein Konkurrenzverhältnis. Was passiert mit diesen Bibliotheken, die wir da schon haben? Was soll mit diesen Gebäuden passieren, wenn wir darüber diskutieren, an anderer Stelle einen, egal wann versprochenen, Neubau für so und so viele 100 Millionen einzurichten?
Nee, auch da, bei allem Vorliebe für Populismus, aber es ist einfach zu kurz argumentiert. Erstens gab es eine Überlegung, was man mit der Amerika Gedenkbibliothek machen will. Die übrigens, das nur in Anführungsstrichen, in Klammern, eine der bedeutendsten Bibliotheksbauten ist, die in Deutschland überhaupt stehen. Es ist eine absolute Musterbibliothek gewesen, 1954 eingeweiht, nach den Plänen von Willy Kreuer und Fritz Bornemann. Die erste große Public Library in Deutschland, eine der ersten Public Libraries auf dem Kontinent überhaupt. Also die erste Bibliothek, in der die Nutzer direkt ans Regal gehen konnten.
Ja, kriegen Sie dann nicht auch einen Graus, wenn es dann plötzlich heißt, verlassen wir das alles, Bücher raus, schnell ab zum Neubau?
Es gab die Pläne in den 1990er Jahren, diesen Bau zu erweitern, oder eigentlich in den 80er Jahren. Es gab einen Wettbewerb. Der ist grandios gewonnen worden, gab einen tollen Entwurf von Stephen Hall unter anderem, wäre wunderbar gewesen. Das Problem wäre bloß leider gewesen, wir stünden heute vor dem gleichen Problem wie damals, nämlich das Ding ist zu klein. Das Ding ist viel zu klein. Die Amerika-Gering-Bibliothek ist für 800 Nutzer am Tag geplant worden und hat heute an Tagen, wo es leer ist, 4.000. An Tagen, wo es voll ist, haben sie 10.000 Nutzer. Das ist dann sehr voll, das muss man zugeben. Das ist nicht so wahnsinnig häufig der Fall, also sagen wir mal 5 bis 6 Mal im Jahr, aber immerhin, ich habe das schon erlebt, da stehen sie da nicht Schlange, sondern da stehen sie tot. Ja, das ist ganz fürchterlich. Zentrales Problem ist, ich bin vollkommen Ihrer Meinung, man hat viel zu wenig darüber nachgedacht, die Amerika-Gedenkbibliothek zu erweitern. Das kommt jetzt automatisch wieder dadurch, dass eben diese ganze Idee mit dem Tempelhofer Feld gestorben ist, dadurch, dass es eben die Volksabstimmung gab über das Tempelhofer Feld. Zentrale Problem ist bloß, da kommen Sie sofort in einen anderen Konfliktfall, nämlich daneben der zentralen Landesbibliothek auf dem Gelände, das oder neben der Amerika-Gedenkbibliothek, das ist das Gleiche für die nicht Berlin-affinen. Amerika-Gedenkbibliothek ist eines von zwei Häusern der Zentral- und Landesbibliothek. Neben der Amerika-Gedenkbibliothek ist ein großes Gelände freigelassen worden seit den 50er Jahren, um dort irgendwann mal Erweiterungsbauten zu machen. Bibliotheken tendieren seit jeher dazu zu wachsen. Das ist, liegt in ihrem Gencode drin, die schrumpfen nicht, im Allgemeinen, es sei denn, es brennt. Das ist sozusagen der einzige Fall, wo man eine Bibliothek schrumpft. Ansonsten wachsen sie. Das weiß auch jeder, der eine Bibliothek plant. Deswegen plant man Bibliotheken möglichst so, dass man erweitern kann. Wurde bei der Amerika-Gedenkbibliothek auch gemacht. Auf diesem Gelände sind bedauerlicherweise inzwischen ein paar Bäume gewachsen. Diese Bäume sind etwas größer als die üblichen 20 cm Durchmesser, die man einfach fällen darf. Sie haben einen Riesenaufstand sofort in Berlin, sobald jemand an diese Bäume dran geht. Sobald jemand diese ideale, wunderbare Grünfläche, die dort ist, bei der man doch Volksfeste etc. feiern kann, da ist nie jemand außer Hunden, die dort Gassi geführt werden. Andere Frage, aber das ist doch eine ganz zentrale Grünfläche von Berlin. Das heißt, sie haben sofort das nächste Kampffeld auf. Ist überhaupt gar kein Problem. Konkurrierende Interessen gibt es immer. Ich bin trotzdem vollkommen der Meinung, und ich war das auch immer, muss man dazu sagen, man hat viel zu wenig über die Erweiterung der Amerika-Gedenkbibliothek nachgedacht, weil es ein so bedeutender Bibliotheksbau ist. Und weil letztlich die Umnutzung als Kulturzentrum, die immer wieder debattiert wurde, das Problem nicht gelöst hätte. Das Kulturzentrum kann in so einem Bau, das ist, also Bibliotheken sind ja ganz wesentlich einfach mal Bürogebäude. Das ist, die haben unheimlich viele Mitarbeiter, die müssen irgendwo untergebracht werden. Die brauchen Büros. Wir denken bei Bibliothek sofort an großen Lesehalle in dem Sinne. Ja? Bibliotheken haben einen riesigen technischen Apparat im Hintergrund. Der muss irgendwo untergebracht werden. Die haben natürlich Lagerflächen. Und zwar nicht nur für Bücher und für andere Medien, für DVDs etc., sondern inzwischen für Rechner. Ja, die haben gigantische Rechnerkapazitäten, müssen die aufbauen. Einfach deswegen, weil die ganzen E-Books und E-Medien müssen in irgendeiner Form mal verwaltet werden. Ja, das ist von wegen die materiellose E-Kultur, nichts ist mit materiellos. Das braucht alles irgendwie groß Platz. Das sind ganz erhebliche Sachen, deswegen braucht man eben auch ganz dringend einen Neubau. Und damit sind wir wieder bei der Neubaufrage. Ein Erweiterungsbau der Amerika-Gedenkbibliothek wird nicht billiger werden als ein Neubau. Das ist ganz einfach. Das können wir jetzt schon sagen. Alle Berechnungen für einen Neubau in Berlin waren immer an der Unterkante dessen, was überhaupt finanzierbar ist. Die wäre weit billiger geworden als die Bibliothek, sagen wir, in Amsterdam oder als die Bibliothek, die für Stockholm geplant war, die dann gescheitert ist, bedauerlicherweise, muss man wirklich sagen, ist ein großer Fehler, als die Bibliotheken in Birmingham oder in Vancouver oder in Turku, als die Bibliothek in Helsinki geplant ist. Ich wüsste nicht, dass in Berlin jemals ein Bauprojekt billiger geworden ist als irgendwo anders. Das heißt, auch da ist es falsch gerechnet, weil man immer wieder mit dem Populismusargument kommt, das ist ja nur eine Bibliothek, das ist ja nur Hochkultur. Ist keine Hochkultur, ist Volksbildung. Auf breitester Ebene brauchen wir ganz dringend, wir sind seit 50 Jahren hinterher. Und wenn man sich einmal anguckt, welcher Erfolg die neue Bibliothek in Stuttgart ist, die aus der Sicht von Bibliothekaren sehr große Probleme hat, aus der Sicht von Stadtplanern eigentlich ein Desaster ist, weil sie da mitten in diesem leeren Bahnhofsviertel liegt. Über die Architektur möchte ich jetzt lieber nichts sagen als Architekturkritiker. Da muss man sagen, Bibliotheken sind offensichtlich eine wichtige Sache. Man muss auch ab und zu mal investieren. Da kommt man nicht drum rum.
Immer wenn ich bei der AGB stehe, dann frage ich mich, warum man eigentlich nicht dieses lange Zeit leerstehende Hertie-Kaufhaus direkt nebenan schon mal zack, zack in Beschlag genommen hat. Das sind ja wahrscheinlich auch 3000 Quadratmeter.
Also die Flächen mal sofort unter den Nagel gerissen
haben. War der große Traum der vergangenen Bibliotheksdirektorin Claudia Lux.
Die hat sich da also in die Bresche geschmissen, um dieses Ding zu kriegen. Das Problem ist, das eine ist, wenn jemand kaufen will. Das andere ist, wenn jemand verkaufen will. Da wollte niemand verkaufen. In unserem Gesellschaftssystem ist das Beschlagnahmen von Gebäuden nur in sehr, sehr seltenen Ausnahmefällen gestattet. Es gab den Plan, den damals noch stehenden Palast der Republik für die Zentral- und Landesbibliothek umzubauen. Nun, da gab es eine eindeutige politische Entscheidung gegen. Drei Entscheidungen des Bundestages mit jeweils über 90% der Abgeordneten haben für den Abriss des Palastes der Republik gestimmt. Ich mag das persönlich nicht gut finden. Ich finde manche Entscheidungen des Parlaments nicht gut. Aber das war mal eine hundertprozentig demokratisch legitimierte Entscheidung. Und da muss auch eine Bibliothek sagen, okay, geht nicht anders. Es gab einige Alternativideen. Aber man muss sagen, letztlich sind sie alle immer daran gescheitert, dass irgendjemand gesagt hat, nee, das wird zu teuer oder das können wir nicht machen oder wir wollen eben diesen Standort nicht oder da überschneiden sich wieder Interessen etc. Und nie hat sich jemand in Berlin richtig hingestellt, bis zu Klaus Wobereit, muss man sagen. Der war der erste Oberbürgermeister in der Stadt und sein damaliger Kulturstaatssekretär Armin Schmitz, der gesagt hat, nee, die Erweiterung der Zentral- und Landesbibliothek ist ein zentrales politisches Thema und das müssen wir behandeln und wir müssen es machen vor allem mal. Wir müssen nicht nur immer drüber reden. Ja, seit der Entscheidung über das Tempelhofer Feld ist dann natürlich irgendwie die Luft raus.
Ja, grundsätzlich gehört meine Sympathie auch den Bibliotheken. Allerdings gehört meine Sympathie auch den Bibliotheken, die in vielen Stadtteilen verstreut in so einer großen Stadt wie Berlin für viele Menschen da sind. Und dass diese Büchereien, Bibliotheken auch in einem vernünftigen Zustand sind. Und jetzt wiederum zurück nochmal zu dem anderen Kulturthema Konzerthaus. Ja, wenn dann über Neubauten gesprochen wird, dann fürchte ich eben gleich immer den teuren Prestigebau, der dann bei 300 Millionen locker liegt, wenn es eben nicht gleich 800 sind wie bei der Elbphilharmonie. Die Süddeutsche selber, obwohl extrem pro Konzerthausneubau, hat dann doch mal vor ein paar Tagen berichtet über das neue Konzerthaus Bochum. Aber gut, München ist ja nicht Bochum, wir wissen es nicht. Aber dass dieses Konzerthaus eben für 30, nicht 300 Millionen errichtet ja, fast wohl, ist fast fertig, nicht, errichtet wird. Also neben der alten Kirche, die jetzt säkularisiert umgebaut wird, als Foyer dient, dann nach dem Schuhschachtelprinzip einen schlichten, einfachen, aber vernünftigen Konzertsaal da zu bauen. Ja, nur mein Vertrauen darin, dass so etwas funktioniert im Bereich Kultur bei einer neuen Bibliothek, bei einem neuen Konzertsaal oder auch einem neuen Museum, dass das in einem vernünftigen, angemessenen Kostenrahmen bleibt, dieses Vertrauen darin ist sehr gering.
Aber da haben wir doch genau die Angelegenheit. Die Regierung Wobereit hier in Berlin hat zum Beispiel ein ziemlich klasse Projekt initiiert, was überhaupt nicht wahrgenommen wurde. Nämlich die Sanierung der Bezirksbibliotheken. Es gibt kaum noch unsanierte Bezirksbibliotheken in Berlin. Die sind architektonisch und technisch etc. auf richtig gutem Zustand. Nur eine Bezirksbibliothek ist was anderes als eine Zentralbibliothek. Eine Zentralbibliothek ist eben auch für die wissenschaftlichen Bedürfnisse da. Ist für die, wenn man so will, höher bildenderen Bedürfnisse da, für die komplexeren Sachen, die teurer sind, einfach schlichtweg auch. Ja? Also wenn man den gesamten wissenschaftlichen Apparat in jedem Bezirk einmal aufstellt, dann wird das eine ziemlich teure Angelegenheit. Wünschen man sich natürlich durchaus, ich meine, eine wissenschaftliche Bibliothek, zum Beispiel in einer Stadt wie Rostock, die 220.000 Einwohner hat, existiert genauso. Warum soll eigentlich nicht der Bezirk Neukölln mit 330.000 Einwohnern auch eine eigene wissenschaftliche Bibliothek haben? Ich empfehle sehr, das nicht zu einem Wahlkampfschlager machen zu wollen. Es könnte sein, dass Ihre Wähler das nicht so finden. Das ist nämlich genau immer wieder das Thema. Nehmen wir Museen. Es gibt diese Planung von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Die brauchen kurzform Platz für die Nationalgalerie, für die modernen Meister. Das ist kein besonders neues Problem. Das ist ein Problem, das wird etwa seit 1919 vor uns hergeschoben. Wurde dann zwischen 1919 und 1936 mal ein bisschen durch das Kronprinzenpalais gelöst. Nach dem Zweiten Weltkrieg im Wesentlichen eigentlich nicht mehr gelöst, sondern man hat dann immer so gerade so an der Bestandsgrenze entlang gebaut. Das heißt, wir haben einfach in Berlin eine Riesensammlung von klassischer Moderne, die keiner sehen kann, weil es einfach keinen Platz dafür gibt. So, gab jetzt die eigentlich ganz vernünftige Idee, okay, wir machen das Kulturforum, das ist in West-Berlin, ebenso der klassische große Ort seit den 60er Jahren, wo man so über moderne Kunst debattieren kann. Wir machen das Kulturforum wirklich zum Ort moderner Kunst. Dort wurde nämlich Mitte der 90er Jahre gegen internationalen Widerspruch die neue Gemäldegalerie für alte Meister errichtet. Logische Schlussfolgerung, wenn man sich das ein bisschen auf dem Stadtplan anguckt. Wir haben die Museumsinsel, da gibt es eine Skulpturengalerie im ehemaligen Bode-Museum. Packen wir doch einfach die Gemäldegalerie daneben, machen einen Neubau. Natürlich einen Neubau. Einen Neubau müssen wir auf jeden Fall machen. Aber einen Neubau müssen wir machen und packen in diesen Gemäldegalerie-Neubau neben dem Bode-Museum gleich die Depots rein, die ganze Verwaltung. Verwaltung braucht viel Platz, ist eine teure Angelegenheit. Wir bringen noch ein paar andere Verwaltungen dann unter, Restaurierungswerkstätten etc. etc. Blablabla. Kost. Grob gesehen 360, 400 Millionen. Seien wir realistisch, 400 Millionen wird es auf jeden Fall werden. Dafür hätten wir das Problem Gemäldegalerie, weil die Gemäldegalerie nämlich absehbarerweise nicht mehr groß wachsen wird. Also Sammlungen alter Meister sind, die kaufen mal ein neues Bild, aber die kaufen nicht etwa 200 neue Bilder. Ja, das ist doch eher selten, dass so eine großen Zuwächse kommen. Wäre auf absehbare Zeit gelöst. Ja? Und wir hätten ein zweites Problem gelöst. Wir könnten nämlich den dann frei werdenden Bau der Gemäldegalerie am Kulturforum für die modernen Meister nutzen. Das war das Ursprungskonzept. Gab einen Riesenaufstand aus ganz, ganz vielen Problemen, unter anderem deswegen, weil die Stiftung Preußischer Kulturbesitz vor allen Dingen gesagt hat, okay, wir packen jetzt erstmal die Gemälde ins Depot, machen den Platz frei für die modernen Meister und dann überlegen wir irgendwann mal, was mit den alten Meistern passieren soll. Logische Schlussfolgerung rundherum weltweiter Aufschrei. Eine Petition mit mehr als 15.000 Unterschriften von Kunsthistorikern. Dazu muss man wissen, bevor Kunsthistoriker Liste unterschreiben, gegen die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, da muss wirklich was richtig schiefgelaufen sein. Daraufhin großer Kehrtwend. Ja, wir machen das doch jetzt doch nicht. Wir machen jetzt den angeblich billigeren Neubau für die Nationalgalerie am Kulturforum. Das wird ein reines Ausstellungshaus werden. Das kostet dann auch, sagen wir realistisch, 200 Millionen werden es werden. Wir können immer noch über die ganze Frage debattieren, wieso wird das eigentlich so wahnsinnig teuer? Also in anderen Städten, wie zum Beispiel Essen, hat man ein sehr schönes Museum für moderne Kunst für 50 Millionen gebaut. Ist mal ein zweites Thema. Wir vergleichen ja jetzt in einer Region die Preise und so weiter. Nur jetzt mal für diesen Teil. 200 Millionen versus 360 Millionen. Es wurden zwei völlig verschiedene Projekte in die politische Debatte reingeschmissen. Ein reines Ausstellungshaus mit einem multifunktionsgroßen Kunstzentrum. Und dann wurde gesagt, das Kunstzentrum ist teurer. Das war natürlich für pro Quadratmeter überhaupt nicht teurer. Das war einfach ein ganz anderer Zweck. Populistische Entscheidung der Politik, ne, also das mit den 360, 400 Millionen können wir nicht durchsetzen, ist zu viel Geld, müssen wir mit den Bundesländern debattieren, etc., wird zu kompliziert, schon wieder so viel Geld in die Hauptstadt, also machen wir jetzt den billigeren Neubau für die Nationalgalerie. Das Problem ist, der billigere Neubau wird die Bedürfnisse der Nationalgalerie, sagen wir, für die nächsten 20 Jahre lösen, aber nicht für alle Ewigkeit. Dann brauchen die schon wieder einen Neubau. Weil Nationalgalerie, moderne Kunst, wächst. Moderne Kunst hört ja nicht einfach auf zu produzieren. Das heißt, dann brauchen die schon wieder einen Neubau. Das Problem der Gemäldegalerie ist nicht gelöst. Die ist nämlich viel zu weit weg von der Museumsinsel. Die ist nicht zusammen mit der Skulpturengalerie. Das Problem der Platzbedürfnisse ist nicht gelöst, das Problem der Organisation der Gesamtmuseen ist nicht gelöst, aber wir haben jetzt einen ganz billigen Neubau.
Tja.
Tut mir leid, da muss ich sagen, das sind 200 Millionen, die zum Fenster rausgeschmissen sind. Das ist genau ein Problem, wenn man eben nur über Geld redet, weil oft lohnt es sich einfach mal zu investieren. Man hätte sich diese 200 Millionen sparen können. Wir werden sie in 20 Jahren, müssen wir den Neubau für die Gemäldegalerie so und so machen, weil dann ist die Nationalgalerie wieder zu klein. Okay, vielleicht in 40 Jahren, vielleicht erleben wir das gar nicht mehr. Aber wir werden diesen Bau machen müssen, irgendwann.
Wenn es um die Organisation und Struktur der Museen in Berlin geht, da gibt es, denke ich, wieder eine Frage, die ähnlich ist wie die, was wird aus der, in Anführungsstrichen, alten Philharmonie im Gasteig oder was wird aus der AGB, wenn man über Neubau spricht, nämlich nun, wo ja das Schloss, das Humboldt-Forum neu entsteht und da die weltweiten Sammlungen dann, die vorher in Dahlem gewesen sind, rüberziehen. Ja, was ist dann mit all diesen Gebäuden in Dahlem, die für Museumszwecke gebaut worden sind? Was wird aus denen? Ja, wahrscheinlich sind Sie da besser informiert als ich, ob überhaupt irgendjemand mal ein bisschen oder auch ein bisschen mehr darüber nachgedacht hat. Aber da sind doch auch wieder, ne? Also alle schauen auf dieses Schloss. Ich meine, wie viel wurde über dieses Schloss publiziert? Also das ist ja...
Über die Fassaden. Es wird vor allem nur über die Fassaden geredet.
Ja. Aber was passiert denn mit diesen großen Museumsgebäuden in Berlin-Dahlem? Ja, wo diese Sammlungen, das vielleicht für diejenigen, die denen das nicht so geläufig ist, seit Jahr und Tag sozusagen sind oder waren.
Seit den 50er Jahren.
Seit den 50er Jahren, viele Jahrzehnte waren in Gebäuden, die eigens für diesen Zweck errichtet wurden. Was wird dann dort mit denen?
Nee, das ist genau, also rennen sie offene Türen ein. Das ist immer wieder das Problem. Wir gehen bei allen Planungen, klassische Denkmalpflegerposition, gebe ich zu, wir gehen bei allen Planungen immer von dem aus, was wir haben wollen und wir gehen nie von dem aus, was wir haben. Dahlem, die Museen dort zu belassen, wäre wahrscheinlich nach allem, was man so museologisch etc. weiß, der schiere Irrwitz gewesen. In Dahlem sind die Besucherzahlen am Abstürzen. Sie sind es übrigens schon lange gewesen, bevor die Gemäldegalerie dort ausgezogen ist. Dahlem ist einfach ein Vorort. Ein großes ethnologisches Museum ist wie ein Lexikon. Ein Lexikon stellt man nicht irgendwie auf den Dachboden oder sowas und läuft dann mal hoch. So ein Lexikon gehört in die Küche. Das muss direkt um die Ecke sein. Deswegen sind alle großen enzyklopädischen Museen, eben Lexikamuseen, wenn man so will, sind immer in Stadtzentren angesiedelt. Es gibt die nicht außerhalb der Stadt. Ganz andere Frage ist es mit kleinen Museen. Ja, also ein Museum, nehmen wir Berliner Beispiel, Kolbe-Museum. Kein Problem. Können Sie sonst wohin packen. Die Leute, die sich für Kolbe interessieren, die finden das immer. Aber ein ethnologisches Museum ist ein Ding, da muss ich ganz schnell hinkommen mit den Leuten. Dahlem ist von Marzahn aus, das ist jetzt ein bisschen unfair gesehen innerhalb der Stadtregion, aber von Marzahn fährt man mehr als eine Stunde. Wenn Sie mit Kindern in das ethnologische Museum gehen wollen und dann sind die erstmal eine Stunde in der U-Bahn, dann ist das war's dann mit dem Besuch. Dementsprechend sind die Besuchszahlen auch, die sind unter 100.000. Wohlgemerkt für das wichtigste ethnologische Museum weltweit. Das ist nicht etwa irgendeine ethnologische Sammlung, sondern das ist das ethnologische Museum. Berlin ist eine eigene Kategorie innerhalb der ethnologischen Museen. Das ist nicht mit Quai Branly vergleichbar oder mit dem früheren Museum of Mankind in London oder sonstigen ethnologischen Museen, Lindenmuseum in Stuttgart oder so. Berlin ist eine eigene Kategorie. Das zurückzubringen, fand ich immer eine tolle Idee, eine richtige Idee auch. Ob man es jetzt mit dieser Schlossfassade dekorieren muss, okay, darüber kann man debattieren. Ist eine andere Frage. Aber wie gehen wir mit den Museen in Dahlem um? Selbstverständlich. Die sind nämlich nicht nur, dass sie dort stehen, sie sind vor allem aufwendig saniert worden in den 90er Jahren, weil eben sich diese ganze Planung immer so rausgezögert hat, hat man irgendwann mal gesagt, also wir können das hier nicht mehr reinregnen lassen, also sanieren wir jetzt diese Gebäude. Das heißt, wir geben dort Gebäude auf, die voll saniert sind. Es gab die Überlegung, innerhalb der Museen auch wohl, dort wurde sie aber sehr schnell abgewürgt, nämlich zu sagen, Leute, wir brauchen ein großes Zentraldepot. Wir müssen irgendwo diese ganzen Sachen, die wir nicht ausstellen können, also das Ethnologische Museum wird von seinen etwa 560.000 Objekten einen extrem hohen Anteil ausstellen, nämlich etwa 15.000. Das ist wahnsinnig viel. Das ist ein bisschen umstritten, wie viele Objekte da ausgestellt werden. Nee, das ist für ein ethnologisches Museum sehr, sehr viel. Also ethnologische Objekte zeichnen sich auch dadurch aus, dass es einfach rein sind. Ja, also sie haben, das ist für die Wissenschaft auch ganz zentral, sie haben einfach 500 Speere. Ja? Im Grunde genommen sehen die auf den ersten Blick alle gleich aus. Die unterscheiden sich aber dann in Bindungen, in Holzformen, in Pfeilformen etc. Das ist eine wichtige Angelegenheit. Für die Forschung ist das total zentral. Wenn Sie das im Museum ausstellen, kippen Sie um. Das ist total langweilig. So, was jetzt die Stiftung Preußischer Kulturbesitz macht, und das ist wieder eine Frage von, wir haben viel Geld. Wir haben zu viel Geld, muss man ganz klar sagen. Sie baut gerade ein neues Zentraldepot, nämlich draußen in Friedrichshagen. Was aus vielen Gründen vollkommener Irrwitz ist. Das Zentraldepot in Friedrichshagen wird nur deswegen dort gebaut, weil es Bundesland ist. Das heißt, es ist ein billiges Grundstück. Es ist weit ab von sämtlichem Besucherverkehr. Es ist ganz schwierig zu erreichen für die Wissenschaftler. Das heißt, wenn die Wissenschaftler künftig dort arbeiten wollen, und das ist ja eigentlich der Sinn eines Zentraldepots, müssen sie sich entscheiden, bin ich den Tag jetzt im Museum oder bin ich den Tag im Zentraldepot, weil ich nämlich so lange hin und her reise. Da braucht man mindestens eine Stunde hin und her, also eine Stunde hin, eine Stunde wieder zurück, sind es schon mal 2 Stunden. Wenn ich ihre Arbeitskraft halbwegs sinnvoll ausnutzen will, wird es noch schlimmer. Es ist extrem weit von sämtlichen nur vorstellbaren Universitäten, die sich mit Ethnologie beschäftigen. Das ist nämlich im Wesentlichen die Freie Universität. Das heißt, die Museen als Studiensammlung fallen einfach aus. Alles das könnte man in Dahlem ohne Probleme erreichen, indem man die dort vorhandenen Museumsgebäude schlichtweg umbaut zum großen neuen Zentraldepot. Stattdessen sollen die Grundstücke verkauft werden, um mit dem Verkauf entweder an das Land Berlin, das aber diese Grundstücke gar nicht haben will für die Universitätsnutzung, weil die Universität beschränkt ihren Raum gerade, also die Freie Universität, oder an Privatnutzer, die dann da irgendwelche hübschen Stadtvillen bauen, soll das Geld gewonnen werden, damit man das Zentraldepot in Friedrichshagen bauen kann. Da muss ich zugeben, da habe ich auch gewisse Verständnisprobleme.
Tja, nachdem wir den Irrsinn der Berliner Museumspolitik nun kurz auf den Punkt gebracht gehört haben und eine kleine Neuordnung, sagen wir mal, im Raum steht und wir ansonsten über das eine oder andere Neubauprojekt uns nicht ganz einig werden konnten, möchte ich danken für dieses Gespräch mit Klaus Bernau. Vielen Dank und
große Freude, vielen Dank und Entschuldigung, dass ich so lange geredet habe.
Oh nein, nicht. Ja.
Wahrheit beginnt zu zweit. Die Gesprächsreihe des Blogs verbietet das Bauen.